So, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir machen jetzt gleich weiter und ich darf jetzt den Markus Bicker ganz kurz auf die Bühne bitten. Wir haben ja im Vorfeld angekündigt, dass wir so ein kleines, dass wir so Marketingpakete anbieten wollen und er wird nur ein paar Minuten was dazu sagen. Anschließend werde ich dann gleich fortfahren mit meinem Vortrag zu den lästigen Gesetzen und Normen. Bitte, Markus.
Hallo, ja. Vielen Dank. Premiere für mich, Silent, spannendes Format. Lieber Thomas, danke für die Einleitung, meine sehr geehrten Unternehmerinnen und Unternehmer. Es ist für mich eine sehr große Ehre, vor so vielen Unternehmen als Vertreter vom Werbeausschuss vom österreichischen Kachelofenverband über das Thema mein Unternehmen, mein Marketing zu sprechen. Ich maße es mir nicht an, Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, erzählen zu wollen, wie Marketing funktioniert. Vor allem auch, weil ich der Meinung bin, dass es nicht die eine richtige Lösung gibt. Und auch nur vor 2 Jahren hätte ich hier nicht über dieses Thema sprechen wollen. Denn der Alltag eines Unternehmers, ich weiß es sehr gut und großen Respekt davor, ist einfach voll. Nur die Karten, ja die Spielregeln, haben sich gerade grundlegend und massiv geändert. Und genau hier wollen wir vom österreichischen Kachelofenverband, wo es nur geht, Unterstützung anbieten. Weil wir sind der Meinung, der Schlüssel für künftige Sichtbarkeit liegt in 3 Punkten, die wir herausgearbeitet haben. Oder der Schlüssel für einen künftigen Erfolg im Marketing liegt an 3 Punkten, die wir herausgearbeitet haben. Der Punkt Nummer 1, Sichtbarkeit. Der Punkt Nummer 2, und das ist überhaupt der entscheidende Faktor für den Erfolg, ist ein aktives Anfragemanagement. Und der 3. Punkt, wo ein ganz großer Hebel für kleine Unternehmen liegt, ist aktives Bestandskundenpflege. Jetzt möchte ich mal kurz wissen, wer von Ihnen hat schon mal aktiv auf einer Messe als Aussteller teilgenommen? Bitte kurz zum Handzeichen. Die meisten von Ihnen oder ungefähr die Hälfte, wenn ich so in den Raum schaue, nehmen wir als Beispiel hier in den Hallen die Energiesparmesse in Wels. Die Hallen sind gut gefüllt, es kommen an allen Tagen 70.000 Leute auf die Messe. Für den Stand selbst, Aufbau, Abbau, Standzeit, in Summe kalkulieren wir jetzt mal 20.000 Euro an Budget. Jetzt nehmen wir als Annahme, dass 10-15% der Leute, die auf die Messe kommen, auch direkt bei ihrem Stand vorbeigehen. Das heißt, wir haben 2 Euro pro Sichtkontakt. Also ca. 10.000 Leute sehen jetzt den Stand. Wir investieren 2 Euro pro Person, die auf den Stand kommt. Und davon generieren wir jetzt ca. 30 Anfragen. Das heißt, 30 durch die 20.000 Euro Investment sind wir bei 667 Euro pro potenzielle Verkaufschance. Und jetzt gehen wir nur einen Schritt weiter, weil wir wollen ja nicht nur Interesse generieren, sondern wir wollen auch aktive Verkäufe machen. Von den gesamten 10.000, die uns jetzt sehen, 70.000 kommen auf die Messe, 10.000 sehen uns, 10 wären jetzt aktiver Verkauf. Das heißt, die Kosten für einen Verkauf liegt bei 2.000 Euro. 20.000 hat uns der Auftritt gekostet, 10 haben wir verkauft, 20.000. Und da muss man fairerweise sagen, können wir das gar nicht hundertprozentig sicher sagen, weil viele waren vielleicht davon schon im Schauraum, haben sie sowieso schon kennt oder würden sowieso bei Ihnen kaufen, weil es eben der Nachbar ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, auf Messen teilzunehmen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass jede Maßnahme ein kleiner Schlüssel zum Erfolg im Marketing ist. Und manchmal wird der Erfolg auch erst nach Jahren sichtbar. Also im Idealfall nehmen Sie ja nicht nur einmal an der Messe teil, sondern das nächste Mal wieder und dann wieder. Das heißt, die Kosten pro Anfrage sinken natürlich. Aber für einen erstmaligen Auftritt, sofern man überhaupt 10 Verkäufer daraus generiert, sind das ungefähr die Kosten. Und jetzt machen wir einen Schritt zur Seite und gehen ins Internet. Da, wo jeder von uns permanent ist. Jeder. Es kann mir niemand, oder gibt es irgendjemanden in einem Raum, der sagt, er nutzt Internet nicht? Es ist einfach so, dass die Zeit, die wir im Internet verbringen, wesentlich höher wird. Und wenn wir da jetzt davon 10.000 Sichtkontakte wollen, dann können wir das zu einem Hundertstel der Kosten machen. Das heißt, wir haben, also nicht die Hälfte, nicht ein Zehntel, ein Hundertstel der Kosten. Nur mit dem Unterschied, wir können wiederkehrenden Besuchern eine andere Werbeanzeige zeigen. Also das heißt, der sich schon mal informiert hat für einen Ofen, können wir im zweiten die Vorteile vom Ofen sagen und im dritten wieder andere Vorteile sagen. Das heißt, wir können im sogenannten Retargeting, wie man das nennt, ihm andere Werbeanzeigen zeigen. Und dadurch, weil wir streuverlustoptimiert sind, natürlich noch weniger Kosten generieren. Und das absolut Beste, wir kennen alle Menschen beim Namen. Wir wissen, wer sich schon mal informiert hat, wir wissen, wer auf unserer Website war und wir wissen, wer Prospekt angefordert hat. Und wir können diese Werbung seinen Bekannten ausspielen, Leute mit ähnlichen Interessen. Zusammengefasst, wir können Sichtbarkeit zielgerichtet und kostengünstig schaffen. Und wir können es steuern. Wir können in Phasen, wo wir weniger Aufträge haben, mehr Werbebudget schalten und in Phasen, wo wir genügend Aufträge haben, das Werbebudget reduzieren. Und das theoretisch über das ganze Jahr. Mit ein bisschen Einschränkungen, aber theoretisch über das ganze Jahr. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Algorithmus richtig trainiert wird. Nur das in Summe ist nichts Neues. Das gibt es schon seit länger. Und theoretisch ist ja praktisch alles ganz einfach. Das wissen wir auch alle. Nur die Googles und Metas, also Facebook und Instagrams dieser Welt, die nehmen unser Geld, egal ob es was bringt oder nicht. Genauso wie der Messeveranstalter. Das heißt, ob das Ganze zum Erfolg wird oder nicht, liegt in unserer Hand. Und darum ist ein ordentliches Controlling entscheidend. Ohne dem braucht man meiner Meinung nach bei dem Game nicht mitspielen. Das heißt, das Ganze funktioniert nur mit einem qualifizierten Anfragemanagement, mit einem ordentlichen Tracking, wo man auch dem Algorithmus sagt, auf welche Werbeanzeige, die geklickt ist, auch zum Erfolg geführt hat. Also es geht zuerst um Sichtbarkeit zum Schaffen und dann der zweite Schritt, aktiv zu managen. Aber das kostet natürlich viel Zeit oder viel Geld. Nur dank der technischen Möglichkeiten, Stichwort KI, und das ist jetzt, was Sie wirklich entschieden verändert hat in den letzten 2 Jahren, also das war vor 2 Jahren noch nicht so, wird das Ganze verhältnismäßig einfach und viel schneller. Und wenn wir heute nicht lernen, damit umzugehen, werden wir in 2-3 Jahren komplett in Vergessenheit geraten und den Whirlpools, Urlauben und Saunen dieser Welt den Vorrang lassen. Das heißt, wenn wir nicht aktiv werden, werden wir vergessen. Und dann werden unsere genialen Produkte, also nicht nur Designer, die nicht nur Designerstücke sind, sondern gleichzeitig auch Heizgeräte für das ganze Haus sein können, einfach vergessen. Nutzen wir also die KI, nutzen wir den österreichischen Kachelofenverband, der uns mit qualitativ hochwertigen Backlinks, also Verlinkungen von der Website versorgen kann, und gestalten wir aktiv unsere Zukunft. Und wer sich zu dem Serviceangebot noch genau informieren möchte und zum dritten Punkt der aktiven Bestandskundenpflege, kann das gerne im Anschluss zum Vortrag von Thomas hier am Stand des Kachelofenverbandes beim Dr. Schifffahrt oder bei mir am Stand von Hafnertec gerne informieren. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der nächsten Kampagne. Und eine Sache möchte ich noch anfügen. Wer von Ihnen hat schon mal ein Privathaus gebaut? Und wer von Ihnen hat gesagt, ich gehe nicht zum Architekten, weil der Architekt kennt meine Bedürfnisse nicht so gut wie ich und zudem ist er noch sehr teuer. Jedenfalls verhält er sich genauso mit Marketing. Ich bin davon überzeugt, dass das die Kernkompetenz eines jeden Unternehmens darstellen muss, genau wie Verkauf oder Ofenbau selbst und vor allem von kleinen Unternehmen nicht außer Haus gegeben werden kann. Mein Unternehmen, mein Marketing, danke sehr.
Vielen Dank, Markus. Ich freue mich schon, wenn es nach meinem Vortrag dann Interesse geben wird. Wie gesagt, entweder hier noch im Anschluss an den Vortrag stehen wir zur Verfügung und dann natürlich jederzeit beim Stand des österreichischen Kachelofenverbandes. Oder wie gesagt, auch der Markus Bicker steht dann zur Verfügung. So, jetzt kommen wir wieder von der Marketingwelt, kommen wir jetzt in die Gesetzeswelt und darf Sie jetzt entführen in einen Ausblick, der nicht immer nur Wohlfühlen dasteht, sondern mit dem wir einfach konfrontiert sind. Also ich will Ihnen heute einen Überblick geben über Normen, Gesetze, wie schaut es da im beim Verbauen oder Installieren von vorgefertigten Geräten aus, wie schaut es da beim individuellen Ofenbau aus, ein bisschen was zu den Normen und Gesetzen und was hier in naher Zukunft auch geplant ist oder gerade im Entstehen ist. Dankeschön. Wenn ich an die Gesetze und Normen denke, dann möchte ich es natürlich ein bisschen strukturieren. Wir fangen einmal an. Welche Normen gibt es für standardisierte Geräte, die vom Hafner verwendet werden? Welche Normen gibt es für individuelle Produkte, die der Hafner plant? Und dann auch, wie schaut es aus mit den Gesetzen für standardisierte Produkte, Stichwort Ökodesign-Verordnung, und wie schaut es aus mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen für den individuellen Ofenbau? Zuerst ganz kurz nur ein, zwei Rahmenbedingungen. Wenn man sich das aber erst vor kurzem einmal gesehen von dem österreichischen Umweltbundesamt, so eine Statistik, wie sich die Kosten verschiedener Energieträger im Verhältnis zum Erdgas entwickelt haben. Über fast 25 Jahre sind hier dargestellt. Da ist immer die gelbe Linie, ist immer 100%. Das ist halt der Gaspreis, der immer war. Was man hier beobachten kann, ist, dunkelgrün ist das Scheitholz. Scheitholz war immer billiger, deutlich billiger in den letzten 25 Jahren als Erdgas zum Verheizen. Also es gibt natürlich Schwankungen, es gibt einmal eine Gaskrise, weil es ist immer, der Gaspreis ist nur deshalb konstant, weil er immer als 100% angenommen wird. Das heißt ja nicht, dass der Gaspreis in Euros immer konstant war. Man sieht halt, dass manchmal war es die Hälfte, manchmal war es nur um 30% billiger. Aber diese Daten werden auch vom Umweltbundesamt veröffentlicht. Und die Linien, die da drüber sind, sind praktisch das Öl und der Strom. Die waren eigentlich immer teurer, als das Gas war. Da kann man ein bisschen sagen, alles hängt ein bisschen am Gaspreis, weil es gibt da überhaupt keinen Wechsel, dass einmal irgendwas billiger war als Gas und dann teurer war als Gas, sondern in Relation gibt es Brennstoffe und Energieträger, die immer billiger sind und welche, die immer teurer sind. Das ist eine sehr spannende Studie, die vor kurzem veröffentlicht worden ist. Da geht es um den Anteil verschiedener Verursacher an den Staubemissionen. Das sind jetzt die PM10-Emissionen, weil es die schon länger gemessen werden. Noch besser wäre es bei 2,5, PM 2,5, also PM gibt an, wie groß das ist. 10 bedeutet alles, was kleiner ist als 10 Mikrometer. Bei 2,5, was heute fast schon wichtiger ist, sind es 2,5 Mikrometer. Also ein Mikrometer, nur dass man sich vorstellen kann, ist ein Tausendstel Millimeter. Also ganz, ganz feine Staubpartikel. Wenn man sich diese Grafik anschaut, dann sieht man, dass verschiedene Sektoren relativ in ähnlichen Größenordnungen dafür verantwortlich sind. Die Industrie, die Landwirtschaft, der Verkehr. Und dann gibt es eben den Teil dieser Kleinfeuerungen. Die machen ungefähr 20% laut dieser Studie aus an den Gesamtfeinstaubemissionen, die es gibt. Und dann, und das wird dann spannend, wird diese Gruppe noch unterteilt. Welche Kleinfeuerungen sind jetzt dafür verantwortlich? Wenn man sich das anschaut, das sehen Sie im rechten Teil von der ganzen Grafik. Da gibt es sicher sowas. Also wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie den größten Teil hier, sind diese sogenannten Allesbrenner. Die Allesbrenner sind halt alte Kessel, die sowohl Holz als auch Kohle oder irgendwas anderes verbrennen können. Was man hier sehen kann, ist, dass der Anteil der Öfen und Herde keine 4% der Gesamtfeinstaubemissionen in Österreich sind. Also hier sind es 3,5%. Also das ist nicht nichts. Aber es ist jetzt nicht der Hauptteil der Feinstaubemissionen, die aus dem Bereich der Öfen und Herde kommen. Also die Allesbrenner haben mehr, sogar wenn man alle Kessel zusammennimmt, auch alle bestehenden Kessel, dann ist hier ebenfalls dieser Anteil größer. So, jetzt gehen wir konkret auf diese Normen ein. Für die für die standardisierten Produkte hat sich vor ein paar Jahren die Normungslandschaft geändert. Es gibt, also früher gab es lauter Einzelnormen, jetzt gibt es eine Normfamilie, die heißt EN16510. Da gibt es den Teil 1, das ist so allgemein für die Prüfungen. Und dann gibt es die Teile 2, die unterschiedliche Gerätetypen darstellen. Zum Beispiel 2.1 sind so Kaminöfen. Teil 2 sind Kamineinsätze. 2 Teil 3 sind Herde. Und so weiter, gibt es eben verschiedene Normen dafür. Diese Normen, die sind erschienen schon vor längerer Zeit, sind dann im Amtsblatt der Europäischen Kommission erschienen und damit harmonisiert worden. Das war 2023 und dann gab es noch eine zweijährige Übergangsfrist, wo die alten Prüfnormen ebenfalls noch gültig waren. Und seit November letzten Jahres ist so, dass alle Geräte, die heute auf den Markt kommen, einen Nachweis nach dieser 16.15 benötigen. Also diese Koexistenzperiode ist ausgelaufen. Es gibt zwar dann noch Maßnahmen, irgendwie, wie man alte Prüfberichte auf neue umschreiben kann. Wer da Detailinformationen haben will, kann ich gerne zur Verfügung stellen. Aber die 16.15 Teil 2, zum Beispiel für Kamineinsätze, das wichtig ist, Teil 2.2 ist heute schon Standard und ist eigentlich heute das, was erforderlich ist, dass Sie auch als Hafner vom Hersteller anfordern müssen und auch im gegebenen Fall nachweisen müssen. Ein bisschen anders schaut die Situation, das ist auch eine ziemlich verwirrende Situation, bei Speicheröfen aus. Es gibt also auch für fertige Speicheröfen, also ich rede jetzt nicht vom individuellen Kachelofen, sondern für fertige Speicheröfen, wie so zum Beispiel Kleinkachelöfen sind oder oftmals sind, gibt es auch eine neue Norm, die ist bereits erschienen, das ist der 16.15 Teil 2 Teil 5. Allerdings ist diese Norm heute noch nicht harmonisiert. Was bedeutet das? Die Norm gibt es zwar und eigentlich ist die andere schon zurückgezogen, aber für das Inverkehrbringen ist nach wie vor eine CE-Kennzeichnung nach dieser EN 15250 erforderlich und nicht nach der neuen EN 25. Das darf noch nicht sein. Solange das nicht im Amtsblatt der Kommission veröffentlicht ist, darf das nicht sein, das wird bald passieren, dann wird es voraussichtlich, ich gehe davon aus, eine einjährige Übergangsfrist geben und dann gilt auch dort nur noch diese neue Norm. Der Europäische Normungsausschuss im Europäischen Normungsinstitut, das heißt, damit Sie es einmal gehört haben, CEN, das steht für das Europäische Normungsinstitut, die beschäftigen sich noch mit vielen weiteren Punkten. Es gibt zum Beispiel, also was es schon länger gibt, auch auf das ich jetzt nicht speziell eingehe, es gibt auch eine Pelletofennorm, das ist der Teil 16.15.2 Teil 6. Aber es gibt jetzt neue Normen, die schon erschienen sind oder gerade beim Erscheinen sind. Das ist eine ÖNORM 16.15 Teil 2 Teil 7. Das ist für Kombinationsfeuerstätten für Stückholz und Pellets. Wobei die Pellets in diesem Fall, und da wird es dann ein bisschen komplizierter, mechanisch beschickt sind. Also nicht gravimetrisch runterfallen, sondern praktisch mit einer Schnecke oder mit einem Saugzug da irgendwie in den Brennraum gelangen. Also alle nur die mechanisch beschickt werden. Es gibt mittlerweile, bis vor kurzem habe ich persönlich die Existenz von so etwas gar nicht gewusst, aber in Italien ist das sehr verbreitet. Es gibt Pelletöfen, wo man Pelletkörbe in den Brennraum stellt. Also Körbe, die mit Pellets befüllt sind, dort reingeben, da gibt es eine eigene Norm dafür, die auch schon geplant ist. Ja, und es gibt, also das ist der 2.9er Teil und der 2.8er Teil, da geht es um gravimetrisch beschickte Pelletöfen. Die Schwierigkeit, die jetzt bei der ganzen Sache noch dazukommt, was das Ganze noch extrem komplizierter macht, diese CE-Kennzeichnung basiert auf der Bauprodukteverordnung. Und diese Bauprodukteverordnung ist auch überarbeitet worden. Und mit heuer läuft die Möglichkeit aus, Normen nach der alten Bauprodukteverordnung zu harmonisieren. Da hängt sehr viel von dem Status ab, wie diese Norm ist. Also wenn die Bearbeitung schon gestartet ist und schon Entwürfe da sind, dann ist es theoretisch noch möglich bis zu einem Zeitpunkt oder möglich, dass heuer noch Normen erscheinen. Wenn die nicht bald erscheinen, werden die sehr lange nicht erscheinen. Weil keiner noch weiß, wie diese neue wie man überhaupt richtig nach dieser neuen Bauprodukteordnung Verordnung harmonisiert. Also da kennen sich sogar die Leute, die es geschrieben haben, wissen noch nicht, welches Verfahren dafür erforderlich ist. Da sieht es zum Beispiel so aus, wir sind ja selber als Verband auch Prüfstelle und wir sind nach einer Norm akkreditiert, die für Prüfstellen ist. Und jetzt sieht aber die neue Bauprodukteverordnung für diese ganzen Produkte ein bisschen eine andere Art der Prüfung an, nämlich zum Beispiel auch, dass man Produkte aus der Produktion entnimmt und die dann zur Prüfung bringt. Das erfordert, würde dann auch für uns erfordern, dass wir uns nach einer anderen Norm akkreditieren lassen. All das gilt für alle Prüfstellen, das wird alles wieder lang dauern, bis dieser Zug wieder für alle Seiten auf Schiene ist. Und da gibt es jetzt schon intensive Diskussionen, dass man versucht, in Zukunft so Normung und Ökodesign und diese Bauprodukteverordnung, dass das irgendwie zeitlich gleichgeschaltet wird. Weil das Problem ist, das eine startet, dann wird das nächste überarbeitet. Wenn man Pech hat, startet man und fängt aber 3 Jahre später wieder bei Null an, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, dass das so läuft. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Wie schaut es jetzt aus mit den Normen für die individuellen Hafner Produkte? Da gibt es den Klassiker, sage ich jetzt von uns, die europäische Norm für die Berechnung von Kachelöfen. Das ist die N15544, die ist letztmals im Juni 2023 jetzt neu erschienen. Die wird sicher, sage ich jetzt fast 10 Jahre eher in diesem Stand ungefähr gleich bleiben. Es gibt dann noch verschiedene nationale Ergänzungsnormen. Das ist der Unterschied jetzt zu diesen Produktnormen für standardisierte Produkte, wo praktisch alles europäisch geregelt ist. Ist jetzt im individuellen Bereich viel auch noch österreichisch national geregelt. Es gibt da die ÖNORM B8300, die ganzen Begriffe einmal definiert. Es gibt die ÖNORM B83, jetzt wundere ich mich, habe ich eine vergessen, die wichtigste, es gibt die B8301, das ist eine Anforderungsnorm für Kachelöfen. Da steht drinnen quasi eine wichtige Anforderung, die müssen berechnet sein nach dieser EN15544. Aber da geht es dann zum Beispiel auch darum, wie groß muss ein Putzdeckel sein, wie baue ich einen Ofen an eine Wand richtig an, das ist in der B8301 geregelt. Es gibt dann die B8310, die regelt das praktisch, das ist ein Berechnungsverfahren für individuelle Herde. Das ist also auch natürlich dann zum Beispiel bei uns im Kachelofen-Berechnungsprogramm umgesetzt für diese Herde. Und eine wichtige Norm, sehe ich auch jemanden, der da ganz massiv mitarbeitet im Hintergrund, der Michael Czesnik von den Rauffangkehrern, den ich hier auch sehr herzlich begrüßen möchte. Das ist die Norm zur Installation und Errichtung von häuslichen Feuerstätten. Die wird gerade aktuell im Österreichischen Normungsinstitut überarbeitet. Da wird es gerade zum Thema Verbrennungsluftversorgung und einigen anderen Punkten ein paar Präzisierungen und Neuerungen geben. So, das war die Normungsseite. Die ist noch relativ komfortabel, sage ich jetzt mal, da kennt man sich so halbwegs aus. Jetzt kommen wir zur gesetzlichen Seite und da möchte ich einmal ein bisschen da, jetzt fangen wir mal mit den standardisierten Geräten an und die Frage, warum sind da alles so verrückt und verschärfen dauernd Grenzwerte? Und ich möchte ein bisschen so herleiten, wie man drauf kommt oder wie manche Leute drauf kommen. Das fängt meistens an, dass die Weltgesundheitsbehörde irgendwie sagt, wir sind drauf gekommen. Dieser Staub, das ist noch viel gefährlicher, als wir immer geglaubt haben. Also wir müssen irgendwie viel strengere Werte machen, obwohl die Luftqualität in Europa und in Österreich und überall seit Beginn der industriellen Revolution noch nie so gut war, wie sie heute ist, müssen wir jetzt noch dramatisch verschärfen. Und da habe ich Ihnen, das habe ich echt eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, was die von mir wollen oder was die von uns antun wollen. Da geht es jetzt um diese Feinstaub 2,5, also um die kleinen Feinstäube. Und die EU hat eine Richtlinie rausgegeben, die sagt, wir müssen die Werte verbessern, und zwar immer im Verhältnis von 10 Jahren zuvor, wobei nicht das Jahr gilt, sondern der Mittelwert der letzten 3 Jahre. Also ich vergleiche immer, wenn ich jetzt zum Beispiel 2025 hernehmen würde, würde ich 2025, 24, 23 nehmen und mit 2015, 14, 13 vergleichen. Und da hängt es ein bisschen dann davon ab, wie hoch dieser Wert in der Region, zum Beispiel, wenn man sagt, man macht das für ganz Österreich, ja, wie hoch war dieser Wert für ganz Österreich? Und dann hängt es eben, wenn das sehr hoch war, muss ich ihn um sehr viel verbessern. Sie sehen das ganz rechts in der Tabelle. Also wenn ich im Mittelwert 12 Mikrogramm pro Kubikmeter hätte, müsste ich um 25% diesen Wert verbessern. Habe ich aber weniger als 10 Mikrogramm, dann sind es nur 10%, die ich verbessern. Und das hat das Umweltbundesamt jetzt einmal hergenommen und hat das ausgerechnet für ganz Österreich, wie das ausschaut, und eine Prognose abgegeben. Und das gilt quasi erstmals, das ist jetzt nicht etwas, was heute in Kraft tritt, sondern ab 2030 soll das gelten. Und die sagen halt, okay, wenn man sich das heute anschaut, da sehen Sie im rechten Teil 2030, da gibt es nur eine grüne Linie, also nur Salzburg, würde, wenn man heute nichts mehr macht und das auf demselben Niveau hält, hätte es die Anforderungen erfüllt. Alle anderen Bundesländer sind mehr oder weniger drüber, also mehr oder weniger deutlich drüber. Am deutlichsten drüber ist die Steiermark, wenn ich mir das so anschaue. Aber es ist doch sehr, sehr ähnlich in Österreich. Ja, also wir müssen da was tun, und die sagen, ja, weil wir diese Prognose haben und dann aber auch irgendwelche Strafzahlungen an die EU dann fällig wären, müssen wir Maßnahmen ergreifen, sind alle Bundesländer gefordert, hier Verbesserungen vorzunehmen. Ein anderer Punkt, und jetzt wird es ein bisschen kritisch, auch kritisch von mir anderen gegenüber, eine Substanz, die immer stärker in den Fokus rückt, ist das sogenannte Benzoapyren. Das ist nachweislich eine krebserregende Substanz, die eindeutig auf Verbrennungsprozesse zurückgeführt werden kann. Deswegen misst man das. Das ist dann super schwierig zu messen, weil da sind wir dann nicht mehr im Mikrobereich, sondern da sind wir im Nanogrammbereich. Also das ist noch ein Tausendstel in der Einheit. Das ist super schwierig zu messen. Und da gibt es aber Messstellen in Österreich, ja, und die sind eigentlich okay, aber es gibt Regionen in Österreich, die ein echtes Problem haben. Ja. Und interessanterweise ist das der Süden Österreichs. Also das ist Kärnten und die Südsteiermark. Da werden permanent Überschreitungen praktisch festgestellt, wenn man so hinter, also da steckt keiner an den Schornstein was ran, sondern steht irgendwo auf der Wiese ein Messgerät und die sagen, okay, der Grenzwert, den wir dort haben sollten, ist überschritten. Mir ist das so präsentiert worden, ich habe mir das schon ein paar Mal angeschaut gehabt, weil ich das kenne. Und der Zuständige im Umweltbundesamt, ich habe ihn dann gefragt, also mir kommt das komisch vor, warum gerade dort, da werden nicht mehr Öfen stehen oder irgendwie schlechtere Öfen stehen als irgendwo anders in Österreich. Und ich habe ihn gefragt, na, kann das nicht sein, dass das Ferntransport ist? Kann das nicht sein, dass das aus der Po-Ebene oder von Slowenien oder sowas irgendwie eingeschränkt, weil auch in der Steiermark ist eigentlich nicht so schlecht und direkt an der slowenischen Grenze ist am schlechtesten. Und in Kärnten ist auch im südlichen Teil Kärntens das Problem. Ja? Keine Antwort darauf. Er glaubt nicht, aber irgendwie, und die verschärfen aber dann, die machen irgendwelche brutalen Maßnahmen oder möglicherweise, und keiner schaut sich an, ob das überhaupt in Österreich lösbar ist, das Problem, oder ob das nicht ganz woanders herkommt. Und da war ich schon einmal ein bisschen schockiert, aber es geht noch besser. Die haben jetzt ein Riesenforschungsprojekt in Österreich oder ich glaube sogar ein europäisches gemacht, wo sie sich angeschaut haben, was sind diese Einflussgrößen auf dieses Benzoapyren. Ja, was kann das sagen? Und da haben sie sich einmal angeschaut, wie ist es, wenn ich variiere, wenn ich dort mehr oder weniger Brennstoff einsetze, wie sehr schwankt das, und sind dann draufgekommen, das ist gar nicht so arg. Ja, und wenn man sich anschaut, da gibt es rechts steht 13, es gibt eine eigene Kategorie für Kachelöfen und Speicheröfen. Ja? Und da sagen sie, ja, okay, das hat sich eh verbessert, weil die sagen, insgesamt behaupten die vor allem, dass es weniger Öfen gibt. Ja? Und ein bisschen besser werden sie sagen, heizen, die sind ja auch praktisch von der Verbrennungstechnologie, also moderater Rückgang. Und auch wenn ich diese Variationen mache, ändert sich nicht viel. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dann gehen sie einfach her und sagen, Wir sagen einmal, es könnte auch sein, dass diese Emissionsfaktoren, also was so ein einzelner Kachelofen emittiert, das Hundertfache ist. Schauen wir uns das einfach einmal an, was sich das auswirkt. Und führen dann aus, dass es durchaus möglich ist, dass Kachelöfen wesentlich höhere Benzapyren-Emissionen haben. Und zwar, da sieht man so, vorher haben wir gesagt, irgendwas haben wir da gehabt von 8, wenn ich ja bei 13, also sage ich jetzt mal 6,6, und da steht auf einmal 170. Und wenn es das ganz blöde variieren, sind wir auf 345. Ich frage den dann, was ist die Basis dafür? Da gibt es keine, es ist nur eine Spielerei. Ja? Also die gehen einfach nur her und spielen herum und machen so Statistik, was bewirkt das? Dann haben sie am Schluss so eine Kurve gezeigt. Das sind die ganzen Variationen. Ja? Also von ganz wenig, wenn ich blau unten schaue, bis, wenn ich praktisch alle Szenarien mache, alles ist schlecht, alles ist böse. Und irgendwo dazwischen sind die tatsächlichen Werte in Österreich. Ja? Und da werden sie wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, den Punkt nehmen und dann sagen wir, das ist diese Kurve. Also ich fürchte, dass da noch was kommen wird, weil das ist zwar sehr unausgegoren, aber immer wenn es ein Forschungsprojekt gibt von den Behörden, dann kommt auch irgendetwas, was die daraus machen müssen. Ja? Aber da werden wir natürlich dranbleiben, damit da kein Blödsinn passiert. Wie schaut es jetzt ganz konkret aus mit dieser Ökodesign-Verordnung für die standardisierten Produkte? Eigentlich hätte spätestens bis zum 31. Dezember einen Entwurf von der Europäischen Kommission geben müssen. Aber wieder einmal, die Regeln, die für andere Deadlines sind, die hart sind, gelten für uns selber nicht. Also es gibt bis heute noch keinen Entwurf. Ich habe mir gedacht, den kann ich dann da präsentieren, aber es gibt noch keinen neuen Entwurf. Ich kann Ihnen allerdings eine Geschichte des letzten Jahres erzählen. Zu Beginn des letzten Jahres wurde von der Kommission 3 Tage lang ein Entwurf veröffentlicht und dann panikartig wieder zurückgezogen. Der Entwurf hat nämlich von Fehlern nur so gestrotzt und war irgendwie sehr dramatisch, also auch unfassbar dramatisch, sage ich jetzt nochmal. Neue Prüfverfahren, 10-mal so strenge Werte, in Wirklichkeit nicht schaffbar. Das wurde dann wieder zurückgezogen, aber natürlich hat man das dann schon gehabt und darüber diskutiert. Und dann hat die Kommission gesagt, sie macht jetzt nicht gleich einen neuen Entwurf, sondern sie macht so ein Stakeholder-Meeting. Stakeholder sind so Interessensbeteiligte. Das ist uns gelungen, dass wir über den Europäischen Kachelofenverband, dass ich da eben auch eingeladen war zu diesem Konsultationsforum in Brüssel. Und dort haben sie einfach was präsentiert. Es ist super spannend. Also ich habe da Einblicke gewonnen, die mir völlig schleierhaft waren, wie sowas funktioniert. Also die Kommission sagt selber, wir sind dazu da, der Wirtschaft auf die Finger zu klopfen. Das sind alles Betrüger und wir müssen die Regeln so streng machen, dass keiner betrügen kann. Das ist so Selbstverständnis. Was besonders spannend war auch, ist, dass wir dort festgestellt haben, dass diese NGOs, da gibt es verschiedenste, BirdLife, Global 2000, WWF, dass die wahnsinnig nah an der Kommission sitzen. Und was damals noch nicht ganz klar war, wo es aber jetzt schon erste Auswertungen gibt, die werden auch zum Teil massiv von der Europäischen Kommission finanziert. Das, ich habe immer gedacht, das sind lauter spendenfinanzierte Vereine, aber die werden auch von der Kommission ordentlich unterstützt. Und die haben dort sehr brutale Eingaben gemacht. Ja, nämlich Dinge, ich sage jetzt 2 Sachen, die aus heutiger Sicht für die technisch ein bisschen einen Einblick haben oder wissen, wie so Geräte geprüft werden. Heute werden Geräte so geprüft, dass man irgendwie das ein bisschen vorwärmt und dann macht man Volllast- und Teillastversuche und das ist es dann. Die hätten einen Zyklus vorgeschlagen, egal was man tut, 7-mal auflegen quasi, vom Kaltstart weg, mit Volllast und Teillast und der Mittelwert über alle Versuche. Was jedem klar ist, dass die Werte dann schlechter wären, rein technisch, aber die Werte würden wir auch noch halbieren oder dritteln. Ne? Und das gilt auch für alle Produkte. Also ich habe das dann irgendwie spannend gefunden, da werden ja auch zum Beispiel Fertigspeicheröfen darunter erfasst. 7-mal auflegen. Was hat das mit der Realität zu tun? Gar nichts. Deswegen haben die das einmal zurückgezogen, da wird es wahrscheinlich was anderes geben. Das Zweite ist, sie schlagen dort auch vor, neben einer Partikelmassezählung auch ein Partikelzählverfahren. Also dass man dass man die Feinstaubemissionen nicht nur in Mikrogramm oder was auch immer abgibt, sondern dass man sie auch in 10 hoch 6 Teilchen in irgendwelchen BPM dann halt angibt. Ja? Das ist sehr spannend, weil da gibt es eigentlich keine Erfahrungswerte. Ja? Also wenn die da irgendeinen Grenzwert festlegen, ich kann nur sagen, fast keine Prüfstelle hat jemals so Messungen für alle Gerätetypen gemacht, damit man weiß, was kommt da ungefähr raus. Ja? Also sie wollen auch so ein Partikelzählverfahren dann anwenden, das kommt ganz klar aus von Deutschland, vom Blauen Engel, und da stecken heute auch irgendwelche skandinavischen NGOs dahinter, das einzuführen. Ich habe jetzt mit so einem Guru gesprochen bei der letzten Normungssitzung aus der Schweiz, der so Partikelmessung bei Kraftwerken, Fahrzeugen und so immer gemacht hat. Er sagt, so ein Grenzwert ist völlig sinnlos, es gibt immer gleich viele Anzahl von Partikeln. Das Einzige, was sich ändert, ist die Größe der Partikel. Und diese ist, glaube ich, 5 mal 10 hoch 6 ist so das, was ich immer erreiche. Wenn man jetzt 10 hoch 6 festlegt, ist ganz klar, das schaffe ich nur mit einem Partikelfilter. Das hat jetzt nichts technisch zu tun, sondern da kann ich machen, die Verbrennung noch so gut machen. Dann sind es halt kleinere Partikel, aber es sind noch immer 5 mal 10 hoch 6. Und wenn ich eine schlechtere Verbrennung habe, dann sind es vielleicht ein bisschen andere Partikel und größere Partikel, aber die packen sich zusammen dann und sind auch nur 5 mal 10 hoch 6. Aber da will man ganz eindeutig Stimmung machen und wirtschaftliche Interessen vielleicht auch durchsetzen. Das wird sicher noch eine spannende Sache werden. Da ist vorgesehen, dass es sollte eigentlich der Entwurf schon da sein und der Plan der Kommission ist immer noch, dass im dritten Quartal des heurigen Jahres diese Ökodesign-Verordnung veröffentlicht wird, fertig. Das wird nicht so sein, dass die am nächsten Tag gilt. Ja, also da wird es eine Zeit geben, wo man sagt, darüber wird diskutiert. Sie hatten einmal Juli 27, jetzt höre ich eher 2032, dass das kommen wird. Also es wird sich dann verzögern möglicherweise, aber es wird trotzdem dramatisch sein. Und wenn es einmal feststeht, kenne ich auch uns, wir werden lang nichts machen, bis wieder ein halbes Jahr vorher ist, dann werden alle die Panik kriegen und feststellen, dass wir es nicht erreichen. Also es ist ein schwieriges Thema, wo es permanent wichtig ist, dran zu bleiben. Hier noch ein paar Daten, die mich auch dann irgendwie spannend gesehen habe, vielleicht auch für viele Marktteilnehmer interessant sehen. Die sagen einmal im Prinzip, kann ich schon vorwegnehmen, die Feinstaubemissionen für Öfen werden zurückgehen. Aber nicht deshalb, weil die immer besser werden, sondern weil es immer weniger geben wird. Und sie gehen von dem Rückgang des Bestands aus. Sie sagen, jetzt gibt es irgendwie, was sind das, 30 Millionen Stück, oder jetzt haben wir da 2020, haben wir 40 Millionen Stück in Europa, und das wird sich bis 2050 auf 20.000 reduzieren, also auf die Hälfte. Interessanterweise, da kommen wir drauf an, gehen Sie davon aus, dass die Verkäufe relativ stabil bleiben. Also leider sind die Grafiken, die sind nicht von mir vertauscht. Sie sehen da unten in der Tabelle, die gehen davon aus, dass 2027 1,06 Millionen Öfen in Europa verkauft werden und 2050 970.000. Also das ist ein Rückgang von nicht einmal 10%, also kein dramatischer Rückgang im Verkauf, aber der Bestand soll von 43,9 Millionen auf 25,8 Millionen zurückgehen. Da geht es halt darum, dass viele Anlagen stillgelegt werden und bei weitem nicht alle ersetzt werden durch neue Anlagen. Davon geht die Kommission einmal aus. Ja, damit geht auch einher, das ist vielleicht da gar nicht so wichtig, dass natürlich auch der Energieeinsatz in diesen Öfen sinken wird, weil wenn es weniger gibt, dann wird auch weniger Holz verwendet. Also da glauben Sie auch, dass das in etwa auf die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte zurückgeht. Und jetzt ist da schon eine spannende Sache. Ich habe den schon gefragt, ich sehe keine grüne Linie, vielleicht sehen Sie eine, aber ich sage jetzt mal die blaue Linie und dann diese rote Linie gibt es. Ja. Diese blaue Linie, so sehe ich es zumindest, die obere Linie, die sagt, das passiert so und so. Wenn ich jetzt nichts machen würde, Ökodesign, werden die Feinstaubemissionen so zurückgehen, weil einfach immer weniger Anlagen in Verwendung sind. Und wenn ich jetzt, und Sie sagen moderat, ich sage dazu brutale Maßnahmen setze, dann gilt die untere Linie. Also dann wird diese Reduktion noch verstärkt. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsfolie. was die dort präsentiert haben. Ja? Die sind beinahe hergegangen, weil immer das Argument ist ja, wenn man jetzt irgendwelche zum Beispiel Filter nimmt oder andere Maßnahmen setzt, das kostet viel Geld, macht die Anlagen teurer. Und die sind hergegangen und haben gesagt, wie viele Anlagen werden verkauft, was kostet es, was kostet dieser Mehraufwand, dem setzt man Kosten gegenüber. Und die haben halt dann irgendwie gesagt, das kostet irgendwie 15 Billionen Euro insgesamt, die alle Öfen, die gekauft werden, plus der Brennstoff, den verwendet wird und so weiter, komme ich auf knapp 15 Millionen Euro. Und dann haben sie einen Wert von 122,50 Euro pro Kilogramm Feinstaub, was das an Gesundheitskosten verursacht. Und sagen dann aber, sie prognostizieren halt 317.000 Tonnen an Feinstaub, multiplizieren das mit die 122,50 Euro und kommen halt auf 40 Billionen Euro, was das an Gesundheitskosten halt über viele Jahre dann wahrscheinlich betrachtet. Und sie sagen einfach, das ist viel teurer für die Gemeinschaft, wenn wir nichts tun, als wenn wir teure Maßnahmen für Öl setzen. Also sie vergleichen einmal das, was der einzelne Kunde zahlt, mit dem, was praktisch an allgemeinen Gemeinkosten für diese Reduktion oder die Gesundheitsgeschichte erforderlich ist. Und das ist natürlich keiner, da gibt es keine Daten, wie kommen die auf die 122,50 Euro? Ja? Also wie das so genau weiß, dass ich dann sage, das sind nicht 120 oder 130 Euro, sondern 122,50 Euro. Das ist einfach irgendein statistischer Wert, den irgendeiner hergenommen hat und die Datengrundlage dahinter ist zum Teil erschütternd. Man glaubt immer, das ist hieb- und stichfest, aber da hat irgendein Einflüsterer gesagt, das kostet es und der schreibt es hin. Ja? Hier haben wir den Einfluss oder die Verteilung, wie die Luftqualität eigentlich in Europa ist bei diesen Feinstaubemissionen, das sind die PM2,5-Emissionen. Was man hier sehen kann, ist die blauen Werte, also wenn es so blau ist, ist gut, die Luft ist eigentlich gut und rot ist schlecht. Man sieht, dass im Westen Europas an den Küsten überhaupt natürlich wesentlich besser ist. Und man sieht dann vor allem in Osteuropa und in Norditalien so diese Bereiche, wo die Luftqualität vor allem schlechter ist. Das sind sicherlich geografische Lagen, manches wird eigenverschuldet sein, Ballungsräume, da kommt vieles dazu. Aber da kann man vielleicht auch erkennen, wie unterschiedlich wichtig dieses Thema für manche Länder dann ist. Aber interessanterweise, die am lautesten schreien, sind zum Beispiel die Holländer. Die machen immer ganz viel Dampf, die wollen kein Holz, die wollen nur Gas haben. Ja, wenn man das anschaut, die haben überhaupt kein Luftproblem. Warum die das irgendwie so hoch raufstecken, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja? Aber vielleicht, dass man mal sieht, es gibt so Gründe, warum es in der Lombardei irgendwelche stärkeren Regulierungen gibt oder in Krakau in Polen stärkere Regulierungen gibt oder in Graz in Österreich, weil halt dort die Feinstaubemissionen irgendwie stärker sind als woanders. Das ist auch eine beinhart präsentierte Folie dort, die habe einfach gesagt, das was bei uns an den Prüfanforderungen ist und was an Prüfwerten gibt, das hat überhaupt nichts mit der Praxis zu tun. Also das sind, was Sie links sehen, also in der mittleren Spalte sehen Sie zum Beispiel für PM den Wert, der halt bei einer Prüfung maximal erreicht werden darf, das sind 40 Milligramm pro Kubikmeter. Und Sie sagen dann, ja, in der Praxis ist das 254, also auch wieder ein sehr genauer Wert, den Sie irgendwo haben. Ja. 254 Milligramm, also sechsmal so hoch in der Praxis die Feinstaubemissionen, wie sie am Prüfstand sind. Und bei den Kohlenwasserstoffemissionen ist es ähnlich, das ist auch ungefähr das Sechsfache. Und bei den Kohlenmonoxidemissionen ist das Vierfache. Und deshalb argumentieren sie, man muss irgendwie bei den Prüfmethoden was ändern, weil das spiegelt praktisch die Realität nicht wider. Auch da ist die Datengrundlage zum Teil fürchterlich. Also das ist immer, wo die Daten herkommen, weil dass die genau die 6.000 haben, das ist auch nur irgendwo herbeigezaubert. Aber damit ist man konfrontiert, da gibt es auf europäischer Ebene natürlich massivste Bearbeitung und Gegenstudien und so weiter, damit man das irgendwie aushebeln kann. Aber die haben es leicht, die sagen einmal, ich werfe mal was in den Raum und jetzt müsst ihr damit fertig werden. Und da muss man halt dann als Branche dann wieder Gegenstudien sich anschauen oder das entkräften können. Das ist, Entschuldigung, dass das in Englisch ist, habe ich mir nur als Orientierung dahergenommen. Da geht es einfach dann, die sagen einfach, man kann das machen. Diese Maßnahmen, die wir vorschlagen, sind eigentlich geringere und die kosten nicht viel und das kann man umsetzen. Wenn ich es nicht mache, kostet der Gesellschaft mehr, als wenn ich es mache. Und interessanterweise sagen sie, die Leistbarkeit dieser Maßnahmen ist auch in Ländern problemlos gegeben, die eine schwache Kaufkraft haben. Die sagen, das ist auch egal, wenn das in Rumänien oder in Bulgarien ist, die können sich das auch leisten. Finde ich spannend, aber sie führen das halt quasi so als schon im Vorhinein, sagen sie jetzt, damit es keine Reaktion in diese Richtung gibt, dass sie das die Ärmeren nicht leisten können. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr in die Wohlfühlecke. Jetzt geht es um den, wie schaut es mit der Gesetzeslage aus für den individuellen Ofenbau. Da ist es so, hoffentlich ist es bereits angekommen, seit ein paar Jahren gibt es die 15a-Vereinbarung nicht mehr. Die wurde ersetzt. Also zum Teil ist praktisch die Ökodesign-Verordnung für fertige Geräte gültig und für die individuellen Geräte gibt es eine sogenannte technische Richtlinie Heizungslagen. Und ursprünglich gibt es die technische Richtlinie Heizungsanlagen 2020, die ist Anfang 2021 erschienen. Und diese müssen auch wieder regelmäßig überarbeitet werden. Und jetzt ist gerade wieder so ein Überarbeitungszyklus. Und es soll eben eine technische Richtlinie Heizungsanlagen 2025 geben. Da ist es so, dass eigentlich nichts Dramatisches sich ändert wird, vor allem derweil ist zumindest geplant, dass die Emissionswerte unverändert bleiben. Das Einzige, es hat jetzt ein neuer Herdenführer das übernommen, ein neuer Salzburger Jurist. Warum ein Salzburger Jurist? Weil Heizen ist in Österreich Ländersache. Und diese erste Regelung mit Heizungsregelungen, diese 15a-Vereinbarung, wurde zu einem Zeitpunkt erlassen, da hatte Salzburg gerade den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Und in Österreich ist es bei so föderalen Geschichten üblich. Das dauert ja so ein halbes Jahr und alles, was in dem halben Jahr neu kommt, muss dann dieses Land praktisch übernehmen und das bleibt dann mehr oder weniger ewig in deren Besitz. Und die koordinieren das, weil es ist ja nicht so, dass die Salzburger das jetzt bestimmen können, sondern die sind nur die unter neuen gleichwertigen Landesstellen, die das Ganze organisieren. Und dieser neue Jurist hat irgendwie, ist der auf mich zukommen, sehr moderat, also sehr interessiert und hat gesagt, ja, er versteht was nicht und wir haben jetzt in der bestehenden Richtlinie drinstehen, dass für individuelle Öfen eben eine anerkannte Richtlinie auch möglich ist. Und der hat sich total gestört an dem Wort Richtlinie. Was hat der für ein Problem? Das ist natürlich ein Jurist, das ist überhaupt kein Techniker. Unter Richtlinie versteht der eine EU-Richtlinie. Der sagt, das liest einer falsch, was hat das damit zu tun? Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich hier einen Textvorschlag liefern kann. Und das wird wahrscheinlich jetzt geändert werden auf, dass bei ortsfestgesetzten Öfen und Herren die Bestätigung des Baus nach einem von einer zugelassenen Stelle geprüften Berechnungsverfahren auch möglich ist. Was nichts ändert, ist nur Formulierungsveränderung, damit der gültig ist. Ich muss mich gleich bei den Salzburgern entschuldigen, weil ich den Martin Kreisberger da sehe. Ich habe eine Einladung bekommen für die Fachgruppentagung. Die ist am Freitag in nächster Woche. Und ich bin aber Montag, Dienstag darauf. Also wenn Sie das verschieben können, können Sie das machen. In Salzburg, weil diese Heizungsanlagengruppe tagt und ich dort teilnehmen darf. Also ich darf mich nur entschuldigen. Bin dort erstmals Gott sei Dank eingeladen, dass wir da auch mitdiskutieren können bei dieser technischen Richtlinie. Aus meiner Sicht wird da in nächster Zeit nichts Neues kommen und wir können praktisch mit den bestehenden Möglichkeiten, die es in den letzten 3-4 Jahren schon gegeben hat, auch in den nächsten 5 Jahren damit rechnen, dass wir das so weiter bauen können, weil die sagen quasi im Endeffekt, die Kachelöfen sind nicht das große Problem in Österreich. Da gibt es andere Produkte, die ihnen mehr Sorgen machen. Gut, damit möchte ich auch schon Zusammenfassung. Wie gesagt, für standardisierte Produkte gibt es neue Prüfnormen, die sind harmonisiert. Die einzige Ausnahme sind die Speicheröfen. Da ist dies noch nicht erfolgt. Dabei gilt noch für die CE-Kennzeichnung die EN 15250. Die Normen für die individuellen Hafnerprodukte sind weitgehend unverändert. Aktuell wird aber die B83F, die schon eine ganz wichtige Norm für den Hafner ist, überarbeitet. Da wird es ein paar kleinere Änderungen geben. Die Ökodesign-Verordnung wird überarbeitet. Der Entwurf liegt noch nicht vor. Wir bearbeiten das halt intensiv, auch in Kooperation mit anderen Branchenverbänden in Europa, damit das irgendwie halbwegs verträglich ist. In Österreich gibt es praktisch nichts Neues. Wir sind gut weiterhin unterwegs. Damit danke für die Aufmerksamkeit und ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Ich sehe schon eine erste Frage. Ganz hinten.
Danke, Thomas, für diese spannenden Ausführungen. In Hinblick auf die Tabellen, die du vorher gezeigt hast, wo von Nanowerten die Rede ist, also von 0,8 mal 0 und dann 8, irgendwas, stellt sich für mich die Frage, wie genau diese Ermittlungsmaßnahmen überhaupt sind und wer dann wiederum die Grenzwerte da in den Bereich reinschmeißt. In der Zwischenzeit, während wir über das diskutieren, dass Holzheizung schlecht sein soll, fahren die Amerikaner in Venezuela ein und verursachen mit dem Schweröl holen mehr CO2-Emissionen als ganz Brasilien verbraucht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Heizen und Holzheizen richtig verbrannt die sauberste Art ist zu heizen. Und dann stellt sich für mich die Frage, welche Politiker, wer ist es namentlich, der die Gelder für solche Forschungsstudien freigibt, die nur dazu dienen, dass sie uns schlecht machen?
Ein paar Fragestellungen, ja, sage ich jetzt einmal, versuche ich mal zu bearbeiten. Ich meine, das Erste, was aber generell total spannend ist, ist, wenn man mit den Leuten redet, das sind reine Luftreinhaltetypen. Die sagen, CO2, wir sind nicht zuständig. Es geht hier um Feinstaub. Ja, und die Atemluft in Österreich. Wenn ich sage Resilienz des Energiesystems, wir sind nicht zuständig. Wir sind nur für die Luftreinhaltung zuständig. Also dieser ganzheitliche Ansatz fehlt einmal völlig. Das nächste ist, was mir einfällt, ist quasi auf europäischer Ebene, ist schon noch viel getrieben. Das ist alles noch, sind noch Auswirkungen von diesem Green Deal. Das sind Beamte, die in diesem Green Deal eingesetzt wurden, die auch nach wie vor das verfolgen. Und dieses Thema Reindustrialisierung Europas oder sowas ist dort überhaupt nicht angekommen, dass man irgendwie die Wirtschaft da total hemmt. Auch der Krieg, also wenn ich erzähle, was mir die estnischen Freunde erzählen, ne? wenn die Feinstaub erwähnen, die estnischen Behörden sagen nur, baut jeden Ofen, der nur geht, wurscht wie gut. Die Russen werden uns zumindest hybrid ganz sicher angreifen. Wir müssen resilient sein. Also es interessiert dort gar niemanden. Aber in Österreich interessiert wieder niemanden, dass es dort keinen interessiert. Also es ist irgendwie ein Scheuklappendenken, dass das so ist. Bei diesen, wegen diesen Fördergeldern, das ist schon so, das ist sicher vom FEF oder von der FFG gefördert. Das ist einfach ein Projekt, wo die behaupten, sie machen was. Dann, wir müssen schauen, wie wir regionaler die Werte managen können und dann gibt es Geld dafür. Das ist nicht so, dass, also diese Verschwörungstheorie habe ich noch nicht, dass die uns das Leben schwer machen wollen mit den Fördergeldern, sondern die stellen nur blöderweise Geld zur Verfügung an Leute, die uns das Leben vermiesen wollen. Ja. Und das ist sicher ein Problem bei der Vergabe. Aber wenn das Projekt gut aufgesetzt ist und der das gut darstellen kann und die haben ja nichts zu tun, die haben ja nichts anderes zu tun, als solche Anträge zu schreiben, ja, dann wird das schon ganz gut formuliert sein und durchgehen. Ja. Nicht zufriedenstellend, aber kann keine bessere Antwort geben. Gibt es noch weitere Fragen?
Man will es einfach verstehen, ja. Also, oder ich zumindest.
Ja, also ich kann dir nur sagen, was oft so die Hintergedanken sind von denen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann wäre es spannend, wenn noch jemand da bleiben würde für unsere Marketing-Geschichte. Sonst wünsche ich allen noch einen schönen Messetag. Und Nachmittag geht es weiter. Wir hören uns wieder. Danke.